Bald finden die Abschlussprüfungen statt, Matura-Prüfungen, und die armen Schülerinnen und Schüler sind dran am Lernen und so eine Schlussfolgerung zu ziehen. Sie schauen rückwärts in die Vergangenheit, die letzten 3 oder 4 Jahre, wo sie Unterricht besucht haben, in den verschiedenen Fächern, die sie abschließen, und schauen dann auch vorwärts auf diese Prüfungszeit, wo sie schriftliche und mündliche Prüfungen haben. Und sie müssen so eine Schlussfolgerung ziehen und sagen, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt habe ich gelernt, jetzt möchte ich diese Prüfung machen, jetzt möchte ich hoffentlich diese Prüfung bestehen. Ich weiß nicht, ob Sie auch in einer solchen Situation sind. Ich denke, die meisten sind etwas älter als jetzt gerade im Maturalter. Aber vielleicht auf den Sommer hin gibt es auch so eine Zäsur. Man schaut mal zurück und startet dann einen neuen Job oder man kommt in eine neue Lebenssituation hinein oder man heiratet. All diese verschiedenen Dinge, die passieren können, ermutigen uns, geben uns die Gelegenheit, mal zu schauen, wo stehe ich eigentlich und wie gehe ich da vorwärts. Und genau das macht jetzt Paulus auch in Römer 8. In Römer 8, in Vers 1, ich werde heute nur einen Vers mit euch zusammen anschauen, macht er genau das. Er schaut zurück, schaut, was er alles gesagt hat, schaut auf seine Ausführungen in Römer 1 bis und mit Kapitel 7 und macht eine Schlussfolgerung und gibt uns dann auch einen Ausblick. Und so möchten wir das auch heute Morgen machen in dieser Predigt. Und dazu habe ich 3 Punkte. Der erste Punkt ist keine Verdammnis. Der zweite Punkt ist in Christus sein. Und der dritte, dann kürzere Punkt, eine kleine Reflexion. Das sind die 3 Punkte. Und den Vers, den wir heute Morgen genauer anschauen möchten, ist Römer 8, den Vers 1. Römer 8, Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Eine kurze Botschaft, aber eine wichtige Botschaft. Die wichtigste Botschaft, die man überhaupt hören kann. Und ich möchte auf diesen ersten Punkt, keine Verdammnis mehr, mal genauer eingehen. Was macht Paulus? Er braucht hier 2 Begriffe, die diese Schlussfolgerung aufzeigen. Er sagt so und jetzt oder so und nun. So bedeutet im Griechischen, dass man eine logische Schlussfolgerung zieht. Das könnte in der Mathematik passiert sein, dass man eine Rechnung berechnet und am Schluss kommt man jetzt zu diesem Ergebnis. Oder der griechische Begriff wurde auch verwendet, wenn man in der Rhetorik einen Vortrag hielt und möglichst gute Argumente vorgebracht hat und am Schluss dann sagt, jetzt so bedeutet diese Argumentation dieses Ergebnis. Also man hat es auch für logische Argumente und Erzählungen gebraucht. Und im Neuen Testament werden damit theologische Schlussfolgerungen oder ethische Ermahnungen dargestellt. Und der zweite Begriff ist jetzt. Paulus sagt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr. Und das jetzt ist nun im Griechischen und meint auch das Gleiche, quasi im Lichte dessen, was ich bis jetzt gesagt habe. Die Schlussfolgerung ist jetzt gegenwärtig und für alle Ewigkeit giltet das. Es ist also nicht einfach eine trockene Darlegung, was Paulus hier macht. 1 + 1 = 2, ganz wichtig, dass das stimmt, wenn man einkaufen geht, wenn man die Steuerrechnungen bezahlt. Aber Paulus sagt, es ist noch viel, viel wichtiger. Jetzt, die Schlussfolgerung, die ich jetzt mache, hat Auswirkungen auf dein Leben für alle Ewigkeit. Er sagt, ich habe da eine Lösung. Es gibt eine logische Schlussfolgerung, es gibt eine Lösung. Nicht eine von vielen, sondern eine einzige Lösung. Und diese Lösung ist gewiss, sie ist vollkommen und sie ist absolut sicher. Und wie sieht die aus? Er sagt, so, nach logischer Überlegung, jetzt gibt es keine keine einzige Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Halleluja! Es gibt keine Verdammnis, keine Verurteilung, kann man auch übersetzen, keine Verurteilung mehr. Was heißt das genau? Der Begriff Verurteilung, Verdammnis, der kommt mehrmals vor im Römerbrief. Wenn wir ein bisschen zurückschauen in die letzten Kapitel, dann können wir zum Beispiel in Römer 5, Vers 18 Folgendes lesen. Da schreibt er, also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung oder die Verdammnis für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben ergibt. Also er sagt, durch einen Menschen kam diese Verurteilung, kam diese Verdammnis. Und er meint damit Adam und Eva, die Übertretung im Garten, wo sie rebelliert haben gegen Gottes Gebote. Der Begriff hier Verurteilung kommt auch im griechisch-römischen Rechtssystem vor und wird benutzt für das Zivil- und für das Strafrecht. Also man kann sich vorstellen, es ist eine Person auf der Anklagebank und dann wird da aufgelistet, was diese Person alles gemacht hat. Und dann wird eine Schlussfolgerung gezogen und eine Verurteilung wird ausgesprochen. Und im Neuen Testament wird dieser Begriff benutzt, wenn Gott ein Urteil spricht. Wie sieht das aus für dich und für mich? Auch wir sitzen eigentlich auf der Anklagebank. Paulus zeigt das auf im Römerbrief. Und die Anklagebank, da sitzen wir. Und da wird eines Tages Gott uns hinstellen und dann sagen, okay, schauen wir mal die 10 Gebote an. Schauen wir mal Matthäus 12, Vers 36 an, wo Jesus sagt, ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Jeder schlechte Gedanke, jede Rebellion, jede schlechte Tat, all das wird aufgelistet. Und Paulus listet ja ganz viel auf im Römerbrief. Er beginnt schon in Römer 1, um uns aufzuzeigen, in welchem Zustand wir Menschen sind. Da ist zum Beispiel der Zorn Gottes, der über den Menschen herrscht, Römer 1, 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Das wird ein Anklagepunkt sein. Gottes Zorn, der über uns ist. Dann in Römer 1, 28 bis 30 gibt es eine Auflistung, was wir Menschen sind. Und dann heißt es, und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben, in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, harter List, Niedertracht, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Flever, Hochmütig, Klarisch und so weiter. Er nimmt noch ganz viele andere Begriffe. All das steht zwischen dir, zwischen mir und Gott. Wir sind auf der Anklagebank. Und Gottes Urteil würde bedeuten, verurteilt zur ewigen Verdammnis. Und das Problem ist auch noch weiter in Römer 2, Vers 4, dass wir ein verstocktes Herz haben. Was macht ein Mensch? In Römer 2, Vers 4 heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Also Gott ist gnädig. Gott hat sogar dieses Geschenk gegeben, dass wir in einem Land wohnen, wo Ostern, Karfreitag und Ostern ein offizieller Feiertag ist, wo wir daran denken können, was Gott für uns getan hat in seinem Sohn. Und was macht der Mensch? Wir verachten diesen Reichtum seiner Güte, seiner Geduld, seiner Langmut. Warum? Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Also auch wieder hier das Urteil von Gott. Und dann noch Römer 3, Vers 10, wo das Ganze zusammengefasst wird. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und Vers 11. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Also all diese Punkte, die wir jetzt in den vergangenen Monaten gehört haben, wer der Mensch ist und das Problem, das wir haben, dass wenn wir auf der Anklagebank sitzen, Gott sagen wird, verurteilt, sagt Paulus jetzt in Römer 8, nach logischer Schlussfolgerung, nach langem Überlegen, nach langem Ausführen kann ich dir sagen, es gibt keine Verdammnis mehr für diejenigen, die in Christus Jesus sind. All das, was Paulus hier aufgelistet hat, was Gott in seiner Gnade uns aufzeigt, welches Problem wir haben, ist weg dank der Barmherzigkeit von Gott. Und der Grund ist eben nicht, dass Paulus jetzt sagt, es gibt keine Verdammnis mehr, weil wir jetzt plötzlich gute Taten gemacht haben, weil wir plötzlich so und so viel gespendet haben, weil Gott irgendwie ein Auge zugedrückt hat und sagt, ah, alles halb so schlimm. Nein, das ist nicht die Argumentation, die Paulus hier braucht. Das Wort Gottes sagt uns hier, es gibt keine Verdammnis mehr für eine Gruppe von Menschen, für alle Menschen, die in Christus Jesus sind, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Nicht auf sich selbst, auf das, was man alles gut macht oder weniger gut macht, sondern dass wir in Christus Jesus sind. Und das ist der zweite Punkt, den ich etwas ausführen möchte. Nach logischer Schlussfolgerung gibt es keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Was bedeutet das, in Christus Jesus zu sein? Ein bekannter Theologe sagte mal, solange Christus außerhalb von uns ist, bleibt alles, was er gelitten und getan hat, nutzlos und bedeutungslos für uns. Also wir können Ostern feiern, indem wir Schokoeier suchen und einen Osterhasen suchen und eine schöne Zeit haben mit der Familie. Aber wenn wir nicht erkennen, warum, dass wir Ostern feiern, wenn wir nicht erkennen, dass es Christus ist, der uns erlöst hat, dann bleibt alles, was er getan hat, nutzlos für uns. Ein anderer bekannter Theologe, Louis Berghoff, er schrieb, das ganze Heil besteht darin, mit Christus vereint zu sein. Das ganze Heil. Alles besteht darin, dass wir mit Christus vereint sind. Und er sagt weiter, diese Vereinigung ist die zentrale Wahrheit der gesamten Lehre von der Erlösung. Also es ist eminent wichtig, dass wir verstehen, was es bedeutet, in Christus zu sein. Und ich habe 7 Punkte. Sag's nicht dem Matthias, er wird es dann noch merken, wenn er sie nachhört. 7 Punkte, da würde ich knapp vielleicht bestehen, wenn überhaupt, wenn man die Predigtlehre beachtet, sollte man nicht so viele Punkte haben. Aber eigentlich sind 7 wenig, wenn wir aufzeigen möchten, was wir in Christus haben. Eigentlich müsste ich 70 Punkte haben. Also können froh sein, dass ich nur 7 habe. 7 Punkte, ich werde die nicht alle extrem lange ausführen, aber doch, um euch dieses wunderbare Ereignis, Ergebnis, diese Erlösung mal aufzuzeigen, dass wir darüber nachdenken können, was es bedeutet, in Christus zu sein. Und es sollte auch ein wenig in Römer 8 hineingehen, ein bisschen vorausblicken, welche wunderbare Wahrheiten wir da noch entdecken werden. Aber zuerst gehe ich noch ein bisschen zurück zu Römer 3. Wenn Paulus hier sagt, dass wir in Christus Jesus sind, bedeutet das zum einen, wir sind gerecht gesprochen. Wir sind gerechtfertigt, die sogenannte Rechtfertigungslehre. Und in Römer 3, 23 sagt uns das Wort Gottes, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden nun ohne Verdienst, ohne unseres Tun, ohne unsere Werke, ohne unseren Verdienst gerecht gesprochen aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Also wir haben diese Rechtsprechung, diese forensische Tat, dass ein Richter sagt, du bist gerecht gesprochen. Nicht, weil du gerecht bist, sondern weil Christus für dich deine Gerechtigkeit wurde. In Römer 3,30 heißt es, denn es ist der eine Gott, der gerecht macht. Gott macht gerecht. Die Kaioo ist es im Griechischen, kommt 39 Mal vor im Neuen Testament und ganze 15 Mal im Römerbrief. Also nicht ganz die Hälfte von all diesen verschiedenen, von diesen Orten, Bibelversen, die der Begriff, oder Begriff steht, kommen ganze 15 Mal im Römerbrief vor. Also ein wichtiger Begriff, den Paulus hier benutzt. Und es bedeutet gerecht machen, für die Gerechtigkeit eintreten, frei sprechen. Und das passt, keine Verurteilung mehr, du bist freigesprochen, weil Jesus deine Gerechtigkeit wurde. Im Westminster Katechismus wird die Frage gestellt, wie rechtfertigt der Glaube einen Sünder vor dem Angesicht Gottes? Wie geschieht das jetzt genau? Und die Antwort ist, der Glaube rechtfertigt einen Sünder vor dem Angesicht Gottes nicht wegen der guten Werke. Also es ist nicht, weil du etwas Gutes getan hast. Auch nicht, noch als ob die Gnadengabe des Glaubens ihm zu seiner Rechtfertigung angerechnet würde. Also es meint, auch nicht die Qualität deines Glaubens macht dich gerecht. Einige haben, so wie unser lieber Pastor, irgendwo einen Riesenglauben, der irgendwie nicht kaputt gemacht werden kann. Und andere, eher wie ich, ein bisschen, immer ein bisschen am Hin- und Hergerissen sein, ein bisschen ängstlich. Aber die Qualität des Glaubens macht dich auch nicht gerecht. Und das ist so etwas Ermutigendes. Einige meinen immer wieder, da habe ich immer wieder Gespräche, die sagen, ah, ich vertraue einfach irgendwie zu wenig. Und immer wieder habe ich diese Zweifel. Ich sage nicht, dass das nichts macht, wir müssen dranbleiben, klar, aber es ist Jesu vollkommene Gerechtigkeit und nicht die Stärke deines Glaubens oder die Schwäche deines Glaubens, die dich gerecht macht. Es ist Jesu Gerechtigkeit, die dich gerecht macht. Und sogar im Westminster Katechismus wird das so beschrieben. Auch nicht die Qualität des Glaubens wird dir zur Rechtfertigung angerechnet, sondern, heißt es, nur durch das er, Christus und seine Gerechtigkeit, dir aneignet. Jesu Christi Gerechtigkeit spricht dich gerecht. Zweite Auswirkung, was es bedeutet, in Christus zu sein. Frieden mit Gott zu haben. Frieden mit Gott zu haben. Römer 5,1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also auch hier wieder, durch Jesus Christus, so wie vorher in Römer 3, gerecht gesprochen durch Jesus Christus. Jetzt haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Es ist immer durch Jesus Christus, in Jesus Christus. Wir dürfen Frieden haben. Manchmal haben wir Streit, das ist unschön. Dann sollte man sich versöhnen. Es ist unschön in der Familie, es ist unschön in der Gemeinde, es ist unschön am Arbeitsplatz, nicht im Frieden zu sein. Aber das Allerschlimmste ist, wenn man nicht im Frieden mit Gott ist. Das ist das Allerschlimmste. Und jetzt darfst du Frieden haben mit Gott, durch Christus Jesus. Der dritte Punkt, eine neue Kreatur. 2. Korinther 5,17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Man wird innerlich erneuert, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Von Natur aus haben wir diesen Leib und diesen Geist, die Seele, die in eine Richtung geht, die, wenn Jesus nicht interveniert, für ewig verloren geht. Wir merken es eigentlich vor allem am Körper, der wird mit der Zeit schwächer, ist von Krankheit kann er befallen werden. Wenn wir in Christus Jesus sind, bekommen wir eines Tages einen Auferstehungsleib, aber jetzt sind wir eine neue Schöpfung. Wir haben ein neues Herz, neue Emotionen, neue Gedanken. Plötzlich finden wir Jesus attraktiv und sind nicht mehr in dieser Rebellion ihm gegenüber. Eine Herzensveränderung hat stattgefunden. Was für ein Geschenk, das wir haben in Christus Jesus. Und da damit verbunden, der vierte Punkt, wir haben neues Leben. Galater 2,20. Ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn wir in Christus sind, dürfen wir die Qualität des Lebens, das er hat, auch haben. Im Griechischen gibt es das biologische Leben, Bios, und das ewige Leben, Zoe, Zoe, auch ein bekannter Frauenname. Wir haben alle von Natur aus dieses biologische Leben, in Christus haben wir plötzlich ewiges Leben. Christus ist auferstanden und auch wir dürfen eines Tages auferstehen und schon jetzt neues Leben haben. Der fünfte Punkt, wir dürfen Kinder von Gott sein. Die vorherigen Punkte machen manchmal den Anschein, es ist alles so ein bisschen einfach theologisch, ein bisschen trocken, einfach man reflektiert darüber nach und weiß, okay, Gott hat mich jetzt gerecht gesprochen. Ich komme in den Gerichtssaal hinein, ich stehe da, Gott ist da und sagt, okay, du bist in meinem Sohn Christus vergeben, okay, ich vergebe dir und tschüss. Aber Gott ist ein Gott der Liebe. Er ist unser Vater. In Römer 8, Vers 15 heißt es, ihr habt doch nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, um wiederum in Furcht zu leben. Nein, nein, heißt es hier, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen. Man darf Kind Gottes sein, indem wir rufen, Abba, Vater. Und Abba ist eine herzliche Art, den Vater anzusprechen, Papi oder Papa. Und eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wir dürfen Kinder des lebendigen Gottes sein. Er ist unser Vater, wenn wir in Christus Jesus sind. Was bedeutet das? Westminster Katechismus, Frage 47, Entschuldigung, 74. Was ist die Annahme zur Kindschaft? Was bedeutet das genau? Die Antwort: Die Annahme zur Kindschaft ist ein Akt der Gnade Gottes in seinem einzigen Sohn Jesus Christus, wodurch alle, die seinen Namen tragen, den Geist seines Sohnes haben und unter seiner väterlichen Fürsorge und Führung stehen. Also es ist nicht so, dass er dich einfach gerecht spricht und dann sein lässt, sondern du darfst unter seiner väterlichen Fürsorge sein. Das heißt, er kümmert sich um dich. Und zwar nicht einfach ab und zu am Sonntag für diese Stunde hier, sondern 24 Stunden jeden Tag. Du bist am Schlafen und er kümmert sich um dich. Er schaut, dass dein Herz pumpt, dass die Nervensysteme funktionieren, dass du zur Ruhe kommst. Er schaut, dass dein Körper funktioniert, dass du innerlich zur Ruhe kommen kannst. Er behütet und bewahrt dich. Er umgibt dich mit väterlichen Fürsorge. Das ist so etwas Wunderbares, wo wir darüber nachdenken müssen, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, einen Vater haben. Und das ist dann der sechste Punkt. Wir haben Gott zum Vater. Nicht einfach Gott zum Gott als König und Herrscher, das ist auch ganz, ganz wichtig, das ist er, aber er ist vor allem Vater. Galater 4, Vers 6, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. Oder das ist so ein großes Wunder, dass Menschen von Natur aus sagen, weg mit dir, Gott, ich will nichts mit dir zu tun haben. Und dass er in Gnade uns ruft und sieht und verändert, dass wir plötzlich den Wunsch haben, tief in unserem Innern auszurufen, Abba, lieber Vater. Römer 8, Galater 4, Abba, lieber Vater. Psalm 103, 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das finde ich so etwas Wunderbares, wie Gott, der den ganzen Kosmos geschaffen hat, alles getan hat, unglaublich groß und mächtig ist und regiert, dass er zu jedem Einzelnen von uns kommt. Und sein Ohr uns hinhält und wir zu ihm reden dürfen und sagen, Vater. Im Westminster Bekenntnis in Artikel 12 wird Folgendes geschrieben, was es bedeutet, Gott zum Vater zu haben. Es heißt dort, All denen, die gerechtfertigt sind, gewährt Gott in seinem einzigen Sohn Jesus Christus und um seinetwillen an der Gnade der Kindschaft teilzuhaben. Dadurch werden sie Kinder Gottes und genießen die entsprechenden Freiheiten und Vorrechte. Genießt du das, ein Kind Gottes zu sein? Genießt du diese Freiheit? Manchmal höre ich Leute, die sagen, ah, die Bibel, Druck, Stress, alles, was Gott von mir verlangt. Nein, er zeigt uns auf, wie wir leben sollen, was wir tun sollen, weil er uns lieb hat, weil er möchte, dass es uns gut geht. Psalm 119 ist ein Lobpreislied, wo aufgezeigt wird, wie herrlich Gottes Wort ist, die Aussagen, die Gott uns zuspricht. Wir dürfen vom Vater Informationen, Worte haben, Ermutigung, manchmal auch Korrektur haben, das uns gut tut. Wir dürfen diese Freiheit und Vorrechte genießen. Und es heißt auch weiter, wir haben Gottes Namen wieder auf uns gelegt, empfangen den Geist der Kindschaft und haben mit aller Zuversicht Zutritt zum Thron der Gnade, Hebräer 4, und sind befähigt, Abba Vater zu rufen und werden durch ihn wie von einem Vater in Erbarmen gehüllt, geschützt, umsorgt und korrigiert. Da dachte ich, muss das auch noch da drin stehen, korrigiert zu werden. Ja, Gott korrigiert auch. Er sagt manchmal so nicht, mach das nicht. Aber, und dann heißt es weiter, doch, niemals werden sie verstoßen, sondern sie sind versiegelt auf den Tag der Erlösung und ererben die Verheißung des Erben des ewigen Heils. Mit anderen Worten, Gott wird dich nie verstoßen. Und ich weiß, es gibt Leute, die das hören müssen, unbedingt. Und da ist es dieses blöde Gotthard-Tunnel-System und es kommt in seine Ohr rein, ins andere geht es wieder raus. Und versucht jetzt mit Gottes Hilfe, dass es nicht einfach hier reingeht und hier raus, sondern nach unten geht, ins Herz. Gott wird dich nicht verstoßen. Gott hat dich in Christus Jesus errettet und du bist sein. Du gehörst ihm für alle Ewigkeit. Er ist dein Vater. Michael Reeve sagt das so schön in seinem Buch The Good God, der gute Gott. Er sagt, da Gott vor allem Vater ist und nicht in erster Linie Schöpfer oder Herrscher, sind all seine Wege auf wunderbare Weise väterlich. Es ist nicht so, dass Gott das Vatersein tagsüber wie einen Beruf ausübt, um sich abends dann als bloßer Gott zurückzulehnen. Es ist auch nicht so, dass er bloß eine nette Schicht väterliche Glasur obendrauf hätte. Er ist Vater, ganz und gar. Deshalb tut er alles, was er tut, als Vater. Das ist sein Wesen. Er schafft als Vater und er herrscht als Vater. Und das bedeutet, dass seine Herrschaft über die Schöpfung ganz anders ist als die irgendeines anderen Gottes. Nur wenn wir erkennen, dass Gott seine Schöpfung als gütiger und liebender Vater regiert, werden wir auch Freude an seiner Vorsehung haben. Wir mögen vielleicht anerkennen, dass die Herrschaft eines himmlischen Polizisten gerecht wäre, aber wir könnten uns nie an einem solchen Regiment erfreuen, wie an der zärtlichen Fürsorge eines Vaters. Wie siehst du Gott in Christus? Ist er einfach Herrscher, quasi ein Polizist, der für Gerechtigkeit sorgt? Oder siehst du ihn auch in Christus Jesus als deinen fürsorglichen Vater? Er ist Vater. In Jesaja 25,8 ist dieses Herz des Vaters auch schön aufgezeigt. Dort heißt es, Jesaja 25,8, er wird den Tod auf ewig verschlingen. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. So väterlich ist Gott, unser Vater, dass er sogar die Tränen abwischt von den Augen seiner Kinder. Finde ich immer so süß, wenn das mein Bruder macht bei den Mädchen. Ich kann manchmal nicht hinschauen, wenn sie auf dem Velo sind, zu dritt, alle in eine andere Richtung. Alle einen Helm an, das ist sehr wichtig, bin ich froh. Aber ich sehe schon Schürfwunden und aufgekratzte Knie und ja, dann beginne ich einfach zu beten. Aber dann, wenn mal was passiert, dann geht mein Bruder hin oder auch selbst als Onkel geht man hin, dann kullern die Tränen runter und man wischt sie ab. Und wie viele von hier, auch in diesem, die in diesem Saal sind, haben manchmal so Trauriges bereits erleben müssen. Und irgendwie reichen die Hände von Menschen nicht, die Tränen abzuwischen. Aber Gott als Vater sagt, ich werde das eines Tages für alle Ewigkeit tun. Und das bedeutet es, in Jesus Christus zu sein, Gott als Vater zu haben. Michael Reeve schreibt in einem anderen Buch über die Trinität Folgendes: In alle Ewigkeit liebt der Vater den Sohn so sehr, dass er die ewige Liebe des Sohnes als Antwort entfacht. Christus liebt die Gemeinde so sehr, dass er unsere Liebe als Antwort entfacht. Der Ehemann liebt seine Frau so sehr, dass er sie dazu bewegt, ihn zurückzulieben. So ist die sich ausbreitende Güte beschaffen, die aus dem Wesen Gottes hervorgeht. Also Gott in seiner Liebe, es spült nur aus ihm heraus. Und er schafft die Erde und er schenkt seinen Sohn uns als Opfer am Kreuz. Und er liebt seinen Sohn und Jesus liebt die Gemeinde, liebt die, die ihm vertrauen. Und wir dürfen diese Liebe erfahren und beginnen, unsere Mitmenschen zu lieben. Und die Quelle von all dem ist bei Gott, unserem Vater. Und in Christus Jesus zu sein, bedeutet, dass du an der Quelle bist, dass du diese Liebe Gottes erfahren darfst. Mein siebter und letzter Punkt ist, wenn wir Gott als Vater haben, wenn wir Frieden haben, wenn wir gerecht gesprochen wurden, wenn wir seine Kinder sind, dann, dürfen wir nicht vergessen, sind wir Teil vom Leib Christi. Das heißt, wir sind Teil einer Gemeinde. Hier in der FG Bern. Denken wir daran, Römer 1, was hat Paulus damals gesagt? Römer 1, 11 bis 12 sagt er, mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Das bedeutet es, Gemeinde zu sein, füreinander da zu sein, auszutauschen, einander ermutigen und zu stärken. Wir vergessen manchmal, wenn wir im Römerbrief sind, denken wir, das ist einfach ein kalter Lehrbrief und schwierig zu verstehen. Und ja, dürft euch freuen auf Römer 9 bis 11. Das wird nicht so einfach, aber es ist nicht einfach ein kalter Lehrbrief. Es ist ein Herzensbrief von Paulus an die Gemeinde. Und es ist letztendlich Gottes Herz, das er an uns, an seine Kinder schreibt. Wir sind Teil des Leibes Christi, wenn wir in Jesus Christus sind. Das heißt, wir sind Teil von einer Gemeinde. Und wenn wir Teil einer Gemeinde sind, wenn wir Teil vom Leibe Christi sind, dann sind wir Geliebte. Und das sagt Paulus auch noch in Römer 8. Er sagt in Römer 8, 35, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal, Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Böses oder Gefahr oder das Schwert. Wer will uns scheiden? Nichts kann uns scheiden von der Liebe von Christus. Und Römer 8, 31. Was wollen wir nun hinzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Was für ein Geschenk, in Christus Jesus zu sein, Gott als Vater zu haben, sein Kind sein zu dürfen, ein Teil seiner Gemeinde, des Leibes Christi sein zu dürfen, geliebt zu werden von unserem Vater. Ich komme zum Schluss. Dritter Punkt, Reflexion. Wir haben da wunderbare Wahrheiten jetzt uns anhören dürfen. Und man könnte noch viel mehr sagen, was es heißt, keine Verdammnis mehr zu haben und jetzt in Christus Jesus zu sein. Und meine Frage an dich ist jetzt folgende: Wie gehst du damit um? Stell dir vor, du bist wieder in diesem Gerichtssaal drin, den ich am Anfang erwähnt habe. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Der Richter sagt zu dir: Ich mache dich frei, ich spreche dich frei. Du bist absolut erlöst und alle die Anklagen sind weg. Oder der Richter sagt: Ich sehe, du hast viele Fehler gemacht, versuche dich jetzt zu verbessern und ich werde jetzt eine Person, einen Bewährungshelfer dir zuteilen und er geht dir nach und so einen Teil an deinen Fuß rumtun, der schaut, der genau sieht, wo du bist und jetzt versucht dich zu verbessern und wir verzögern mal dieses Urteil für 5 Jahre. Und dann kommst du zurück und kannst mir beweisen, dass du dich richtig verhalten hast. Manchmal leben wir Christen, als ob wir dieses zweite Urteil über uns hätten. Wir versuchen, Gott zu gefallen. Wir haben immer den Eindruck, Gott beobachtet uns und wir können uns nicht richtig bewegen. Und möchte ich das? Ist das richtig? Wie lebe ich jetzt da genau? Nein. Reflektiere über diese Wahrheiten, die wir heute gehört haben, wer wir sind, wer du bist in Christus Jesus. Nimm sie dir zu Herzen. Und jedes Mal, wenn du zweifelst, dann geh wieder zurück zu Römer 8,1 und sprich dir das zu. Sprich das deinem Gegenüber zu, in der Familie, deinen Kindern, deinen Eltern, Großeltern, deinen Freunden. Sag: Nein, es gibt keine Verdammnis mehr für dich, wenn du in Christus Jesus bist. Eine wunderbare Botschaft, die wir mitnehmen dürfen an diesem heutigen Tag. Möge Gott schenken, dass es tief in unser Herz hineingeht. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir für diesen einen Vers, den du uns geschenkt hast in deinem Wort. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. O Herr, schenk, dass wir alle, die wir da sind, wirklich in dir, Jesus Christus, sein dürfen. Und Herr, wenn da Leute sind, die dich nicht kennen, dann bitte ich dich, dass sie zu dir rufen, zu dir kommen und dass sie auch in dir sein dürfen, dass sie auch dich als deinen Erlöser erleben dürfen. Danke für die Gemeinde, danke dürfen wir einander haben, danke haben wir Geschwister in Christus, wo wir ermutigen und stärken dürfen. Und Herr, hilf, dass diese Worte ganz tief in unsere Herzen hineingehen, dass es nicht nur einfach theologisches Wissen ist, sondern transformierendes Wissen, das uns von innen her erneuert, stärkt und erfreut. Amen.